Jesus, danke, dass wir uns bewusst machen dürfen, dass alles, was wir brauchen, du bist. Danke, dass wir uns das immer wieder zusagen müssen, dass es um dich geht, dass wenn du nicht bist, dass alles vergeblich ist, alles umsonst ist, dass wir überhaupt nicht vorwärts kommen, dass wir unser Leben nicht in den Griff kriegen, dass wir keine Perspektive, keine Zukunft, kein Licht sehen. Aber wenn du da bist, ist alles möglich. Und ich bete, dass dieser Glaube uns trägt, dass dieser Glaube uns bewegt, weil du da bist, ist es genug. Christ is enough. Danke dir, Jesus. Amen. Amen. Einen kräftigen Applaus für unsere Band. Vielen, vielen Dank für das Hineinführen. Ja, bevor ich in die Predigt komme, habe ich das große Glück oder das Privileg, anzukündigen, wen wir heute taufen. Ich würde sie gerne vorstellen und bitte euch nochmal euren kräftigsten Applaus gleich rauszuholen für Safi und Nikolaus. Kommt hier bitte nach vorne. Kommt gerne kurz. Ja, genau, so dass man euch sieht. Ja. Komm, ich bin mal heute Welcome Team. Okay. Ja, die beiden haben sich entschieden, sich taufen zu lassen. Mir ist es wichtig, noch kurz zu erläutern, wie das bei uns funktioniert und wie der Prozess ist und so, dass auch für die, die vielleicht noch vor der Entscheidung stehen, klar ist, wie funktioniert dann sowas. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Taufkurs hier, der war zweiteilig. Den ersten Teil haben wir im Gottesdienst gemacht und für alle, die Interesse hatten, sind dann nach dem Gottesdienst noch zum zweiten Teil geblieben. Und da haben wir sehr intensiv über das Thema Taufe gesprochen. Was ist die Taufe? Was bedeutet sie? Was ist wichtig? Was muss man beachten? Und die beiden waren da auch dabei und trotz des Kurses haben sie sich entschieden, immer noch sich taufen zu lassen. Nein, weil ich bin, was Taufe angeht, sehr, sehr klar. Weil das ist für mich eine Entscheidung fürs Leben. Es ist eine persönliche Entscheidung und die muss so klar, so sicher, so fest sein. Das ist wie heiraten. Und du weißt, es gibt keine Scheidung. Also einmal und für immer. Und dann nach dem Kurs haben sie sich bei mir gemeldet, dass sie sich taufen lassen wollen. Und wir führen mit ihnen auch noch einmal ein Taufgespräch. Wir haben uns jeweils persönlich verabredet. Und mir ist es wichtig, ihre Geschichte zu hören, dass ich verstehe, dass ich mitgehe, dass ich weiß, okay, sie sind wirklich Jesus begegnet. Das ist eine Entscheidung nicht für die Kirche, sondern für Jesus. Es ist ein Statement, eine öffentliche Hinwendung zu Jesus. Und früher dachte ich immer, die meisten, die aus dem afrikanischen Kontinent kommen nach Deutschland, die sind schon alle Christen. Aber hier habe ich erfahren, dass es sogar ein muslimischer Hintergrund, dass es gar nicht so leicht war, sich für den Glauben zu entscheiden, dass die Familie da eine Rolle mitspielt. Deswegen, ich feiere diese beiden jungen Menschen, die eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, die ganz genau wissen, was das bedeutet, was nächste Schritte sind. Und deswegen ist es mir und uns eine Freude, diesen Schritt heute mit euch zu machen. Das ist Nikolaus, das ist Safi und alles andere erfahrt ihr dann bei der Taufe. Sie haben sich ein Taufvers rausgesucht, persönlich anhand des Taufverses werdet ihr auch schon merken, wie wichtig ihnen das ist. Und sie werden dann in ungefähr eineinhalb Stunden, werden wir sie zur Taufe begleiten. Jetzt schon mal die Gesichter gesehen, die Namen und wir freuen uns auf später. Ja, das ist nochmal euer kräftiger Applaus, nehmt gerne Platz. Ja, ich finde, das passt. Wenn wir heute schon Taufe haben, dann ist es gut, mal über die Taufe zu sprechen. Und ich habe heute eine Predigt, bei der Bibelstellen vorkommen, die eigentlich nicht gewöhnlich sind für Predigten über die Taufe. Okay? Also wir werden weder hören, wie Jesus getauft wurde, wir werden nicht hören, wie Johannes der Täufer getauft hat, wir werden auch nicht hören, wie eine Massentaufe an Pfingsten stattgefunden hat mit 3000 Menschen, sondern heute kommen ganz andere Bibelstellen, die werden aber auch helfen, die Taufe nochmal ein bisschen breiter zu greifen. Ja. Und wenn du heute da bist und du sprichst nicht Deutsch als erste Sprache, sondern besser Englisch oder Russisch, kannst du gerne jetzt das Skript mit downloaden, mitlesen. Dennoch hoffe ich, dass du mich wenigstens grob verstehen kannst und mitfolgst. Es war Juli des Jahres 2003. Meine Frau und ich, wir waren zum ersten Mal schwanger. Also Tanja mehr, ich weniger. Und Unsere Tochter hat sich Zeit gelassen. Also der Termin ist schon gekommen, aber irgendwie wir dachten, wow, das ist schon so weit und so viel und sie sollte doch schon bald kommen, ne? Und wir haben Tag für Tag darauf gewartet, dass endlich bei Tanja die Wehen einsetzen. Aber die Wehen kamen einfach nicht, wirklich null. Wir sind umgezogen, wir haben ein neues Haus bezogen, haben das modernisiert, renoviert und auch das hat nicht geholfen, ne? Weil das hilft ja oft, ne? Und eines Abends, ich glaube, das war Sonntag, bin mir nicht sicher, hatten wir volles Haus. Tanjas Schwestern waren da, ihre Ehemänner, eine Cousine war noch da, also volles Haus. Wir haben für gewöhnlich Sonntagnachmittag Leute bei uns zu Hause gehabt und dann musste Tanja irgendwas oben holen. Sie geht die Treppe hoch, unsere älteste Nichte Jane ist mit Tanja mitgelaufen und mitten auf dem Weg nach oben platzt Tanjas Fruchtblase. Und ihr wisst, was passiert, ne? Dann sieht das nicht schön aus. Und unsere Nichte, wie alt war sie da? Keine Ahnung, unter 10 auf jeden Fall. Sie, ohne zu überlegen, ruft, Mama, Tanja hat sich in die Hose gepinkelt. Natürlich war das kein in die Hose pinkeln, sondern es war ein Hinweis, jetzt ist es bald soweit. Wenn die Fruchtblase platzt, dann wissen alle, die damit schon zu tun haben, okay, es dauert nicht mehr lang und so haben wir langsam unsere Gäste verabschiedet, haben den Koffer gepackt oder die Tasche fürs Krankenhaus und einige Stunden später war Fabienne dann auch schon zur Welt gekommen, unsere erste Tochter. Ist es nicht interessant, dass das Wasser ankündigt, dass jetzt etwas Neues beginnt? Das Wasser ist wie so ein Symbol dafür, jetzt kommt etwas zur Welt und das wird nie wieder rückgängig gemacht werden können. Es beginnt nicht neues Leben, das muss ich dazu sagen. Das Leben hat schon vorher angefangen. Fabienne war ja schon etwa 9 Monate lang im Bauch ihrer Mama und hat sich entwickelt. Also entstanden ist sie schon früher, hat sich entwickelt und so weiter. Aber dann kam dieser Moment, dieser Tag, an dem sie dann zur Welt gekommen ist. Übrigens, nebenbei, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo sich zwei Embryonen im Bauch einer Mutter unterhalten? Schon mal gehört? Okay, dann erzähle ich dir. Das ist natürlich ein Witz, aber er hilft. Zwei Embryonen unterhalten sich und die sagen, ja, was meinst du, wie es weitergeht nach dem Leben? Und eins davon sagt, eigentlich ist das nicht alles, was wir hier sehen. Da draußen wartet eine ganz große Welt auf uns. Und dann sagt, also es waren zwei Jungs, glaube ich, sagt der andere, ach was, da draußen ist nichts. Sagt er, doch, da draußen ist auch unsere Mutter, die ist um uns herum. Und wenn du genau hinhörst, dann kannst du sie sogar reden hören. Sagt er, was für eine Mutter, es gibt keine Mutter, ich habe noch nie eine Mutter gesehen. Sagt er, doch, wir sind mit ihr auch ganz fest verbunden. Und wenn wir dann zur Welt kommen, werden wir so sein wie sie. Sagt er, ja, und wie wird das sein? Wir werden auf Beinen gehen. Lacht er sich kaputt, wofür denn auf Beinen gehen? Wir können doch schwimmen. Ja, und wir werden sogar essen. Sagt er, wie? Für was haben wir denn die Nabelschnur? Na, und dann geht's immer so weiter. Und dann sagt er, ich glaube nicht, dass es da draußen etwas gibt. Es ist ja auch noch nie jemand von dort zurückgekommen. Und natürlich ist das so eine Geschichte, die hilft, darüber nachzudenken, gibt es ein Leben nach diesem Leben hier? Ne? Und all diese Fragen stellen sich die Menschen, ne? Wer ist denn da über uns, es gibt keinen Gott und wir sagen, doch, es gibt, du musst zuhören, du hörst ihn. Und wir sagen, dann beginnt das echte Leben, dann erst geht's richtig los. Ne? Ja, aber noch nie ist von dort jemand zurückgekommen, okay, ne, diese Geschichte. Auf jeden Fall, was hat das mit der Taufe zu tun? Nichts, ich wollte nur sagen, es ist durchaus sehr realistisch, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Das verstehen sogar Embryonen. Fabienne ist also zur Welt gekommen und das Wasser hat es angekündigt. Und deswegen finde ich das so spannend, so interessant, dass auch in der Bibel das Wasser auch einen Neubeginn markiert. Das Wasser ist ein Zeichen dafür, Menschen lassen sich taufen als Zeichen der Umkehr, als Zeichen, jetzt beginne ich ein Leben und ich werde nie wieder so sein wie früher. Schaut mal, Fabienne ist ja durch das Wasser hindurch quasi zur Welt gekommen und ist im Wasser entstanden. Und es hat 9 Monate gedauert, bis es soweit war. Und auch das ist ein gutes Bild dafür, dass wenn sich Menschen für ein Leben mit Jesus entscheiden, dass sie eine gewisse Zeit erstmal mit Jesus unterwegs sind, dass sie begreifen, verstehen müssen, ein Stück weit heranreifen. Jetzt beginnt etwas völlig Neues. Und dann machen sie diese Entscheidung öffentlich in der Taufe. Und heute werden wir so eine Taufe feiern. Es gibt unterschiedlichste Bedeutungen der Taufe, Nuancen, warum genau und wie. Und ich würde heute gerne den Blick darauf werfen, dass die Taufe, man könnte sagen, zwei Blickrichtungen hat. Ein Blick nach hinten in die Vergangenheit und ein Blick nach vorne in die Zukunft. Die Taufe ist einerseits ein Abschließen mit meinem alten Leben, mit meiner alten Vergangenheit. Das ist so, als würde ich die Tür hinter mir zuschließen. Aber die Taufe auch ist ein Schritt, ein erster Schritt oder ein Schritt in die Richtung, dass ich das neue Leben auch annehmen muss und anfangen muss zu gestalten. Und heute werden wir uns zwei Taufen anschauen, die nicht typisch Taufen sind, aber einmal sehr klar Taufe genannt wird. Die eine Taufe wird sehr klar auch als solche genannt und die andere ist ein Bild dafür. Und ich lade euch ein, einfach mal hinzuhören, was sagt der Prediger und gleichzeitig hinzuhören, was sagt Gott. Was hat er mir zu sagen? Was bedeutet es für mich? Und ich weiß, die meisten, die hier sitzen, sind schon getauft. Das heißt, ihr braucht jetzt keine Schulung, was der nächste Schritt ist, aber ihr könnt heute greifen, was genau bedeutet das für mich und für mein Leben. Wir beginnen mit dem Blick nach hinten. Die Taufe symbolisiert eine versöhnte Vergangenheit und das wird deutlich in der Taufe des Mose. Ich lese vor in 1. Korinther 10, Verse 1 bis 2. Apostel Paulus schreibt an die Kirchengemeinde in Korinth und erwähnt hier eine Begebenheit und bringt sie mit der Taufe in Verbindung. Hier heißt es, denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, oder ich will nicht, dass ihr nicht Bescheid wisst, Geschwister, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Da, als ich das zum ersten Mal so richtig gelesen habe, musste ich kurz stehen bleiben. Moment mal, wie, sie waren auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Wann sind sie im Meer getauft worden? Ich kenne keine Bibelstelle, als dann ein Täufer ins Meer geht, dann die Israeliten und dann sagen sie irgendwas und werden untergetaucht. Also klar ist, Paulus meint hier etwas Bildhaftes. Die Situation war folgende. Nach etwa 400 Jahren in einem fremden Land, wo sie zu Sklaven geworden sind, das Volk Israel, wurden sie durch einen Mann namens Mose befreit. Anfänglich wehrte sich noch der damalige König oder der Pharao, der Ägyptische, aber dann ließ er das Volk ziehen. Ich muss das sehr, sehr, sehr stark zusammenfassen. Und so ist das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen. Die waren über 1 Million Menschen. Manche sagen, die waren eher 2 Millionen oder sogar noch mehr. Und sie gehen los und werden von Gott geführt, von Mose geführt. Eine Wolke zeigt ihnen den Weg. Sie sind begeistert. Wow, wir brechen mit unserer Vergangenheit. Nie wieder Sklaverei. Wir sind frei. Und sie marschieren genau auf das Meer zu und merken, oh, hier geht's nicht weiter. Gleichzeitig hören sie, Pharao hat sich das doch anders überlegt und er ist auf dem Weg, um sie einzuholen. Und sie verstehen, sie sind in einer Sackgasse. Es geht nicht weiter. Stopp. Und in diesem Moment passiert etwas. Sie haben davor schon einige Wunder erlebt, wie Gott sie herausgeführt hat aus diesem Land. Aber jetzt muss etwas passieren, damit sie mit ihrer Vergangenheit wirklich abschließen können. Und so erleben sie die stürmischste Nacht ihres Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Denn manchmal lese ich so in Büchern oder sehe das in Filmen, sehe Fotos, wie Mose da steht, seinen Stab ausstreckt, ne, vor dem Meer und auf einmal teilt sich das Meer und steht so ganz hoch links und rechts, so ein schmaler Korridor von 10, 20 Metern, ne, und links und rechts stehen die Wassermassen so, als würden sie hinter einer Glasscheibe stehen, ne, und dann kommt so ein Hai vorbeigeschwommen und guckt sich da an, was da los, na, solche Bilder sehe ich. Aber in der Bibel gibt's eine klare Beschreibung, was da passiert ist, nämlich Gott hat einen Wind aus dem Osten herbeigerufen Und das war so ein starker Wind, der die ganze Nacht hindurch wütete, so dass sich die Wassermassen zurückgezogen haben. Und jetzt passt auf. Es heißt, es war ein Ostwind. Und wenn ihr euch geografisch das vorstellt, sie kommen aus dem Westen, der Wind kommt aus dem Osten. Und so ein starker Wind, dass er sogar das Meer auseinandertreibte. Und nun wissen die Israeliten, wow, für uns öffnet sich ein Weg, aber sie müssen durch diesen Sturm gehen, dem Wind entgegen. Ich möchte dir heute sagen, wenn du Stürme in deinem Leben hast, wenn du Gegenwind hast, wenn du spürst, irgendwie ist das anstrengend und ich muss kämpfen und so, ist das nicht immer schlecht. Es könnte ein Teil der Lösung sein. Sie mussten durch dieses Meer hindurch dem Wind entgegen. Und wisst ihr, auch das will ich sagen. Ich glaube, da waren Leute dabei, die geschrien haben, yeah, come on, wir gehen jetzt durch das Meer. Ich bin mir aber auch sicher, da waren Menschen dabei, die Angst hatten. Die ständig nach links und rechts geguckt haben und haben gedacht, hoffentlich kommt das Wasser nicht zurück. Aber die sind gegangen. Und weißt du, am Ende sind alle dort angekommen am rettenden Ufer. Die Mutigen und die Angst hatten. Vielleicht denkst du, ich gehöre ja zu den nicht ganz Mutigen und irgendwie traue ich mich nicht so und bin ich gut genug für Jesus und so und schaffe ich das überhaupt in den Himmel? Das ist eine gute Nachricht für dich heute. Nicht nur die Mutigen werden gerettet, okay? Nicht nur die Kämpfer, nicht nur die, die nach vorne gehen. Aber wichtig ist, dass du gehst, dass du mitgehst, dass du dich auf den Weg machst, dich von Jesus rufen lässt. Sie sind also in dieses Meer, auf dem Trockenen. Der Wind war so stark, das Wasser war zur Seite getrieben worden. Und während sie am anderen Ufer ankommen oder dabei sind, da anzukommen, hören sie, dass das ägyptische Heer inzwischen auch hinter ihnen her ist. Und natürlich sind sie auch ins Meer, in diese Öffnung. Und sie dachten, sie holen sie noch ein. Vielleicht haben sie gar nicht gecheckt, dass sie gerade im Meer sind. Und dann heißt es in der Bibel, während der Letzte seinen Schritt auf das rettende Ufer gemacht hat, fielen die Wasser wieder zusammen. Der Wind hörte auf und das ganze ägyptische Heer ist umgekommen. Ich glaube, dass diese Begebenheit deshalb ein gutes Bild für die Taufe ist, weil sie zeigt, durch die Taufe habe ich Sicherheit, ich habe eine Klarheit, dass die Vergangenheit hinter mir gelassen wurde. Das Volk Israel, wenn sie andersrum gelaufen wären, hätten sie immer diesen Gedanken, aber die Ägypter könnten noch kommen. Vielleicht kommen sie noch und vielleicht kriegen sie uns noch und vielleicht müssen wir Angst haben. Aber jetzt hatten sie Gewissheit, sie kommen nicht mehr. Sie sind tot, es ist vorbei, unser altes Leben ist vorbei, unsere Gefangenschaft, unsere Sklaverei ist vorbei. Wir sind komplett in einem neuen Leben angekommen. Und das möchte ich dir heute nochmal vor Augen führen, dich dazu ermutigen, dich daran zu erinnern, dein altes Leben ist vorbei. Was auch immer sich da vielleicht meldet und nochmal an dich ran will, nochmal dich verurteilen möchte oder dich zurückziehen möchte. Du hast das Recht zu sagen, es ist vorbei. Du hast kein Recht mehr. Ich bin kein Sklave mehr. Ich wurde gerettet durch das Opfer von Jesus Christus. Er hat mir ein neues Leben gegeben und dahin kehre ich nie wieder zurück. Leider haben sie es nicht so richtig verstanden, das Volk Israel. Denn eine gewisse Zeit waren sie noch in der Wüste, Gott hat sich ihnen gezeigt, hat ihnen so eine Konstitution gegeben, so ein paar Ordnungen, Gesetze, damit sie miteinander klarkommen. Und dann war es an der Zeit, in das gelobte Land zu gehen. Und jetzt ist nochmal Geografie wichtig. Sie, nachdem sie das Rote Meer überquert haben, wollten sie dann von unten nach oben laufen. Wenn ihr das vor Augen habt, hier ist das Mittelmeer. Jetzt von meiner Seite aus rechts ist Israel. Und unten waren sie. Also sind sie über das Rote Meer und hätten dann über die Berge, wären sie ins gelobte Land eingegangen. Aber die haben sich nicht ganz getraut, haben so ein paar Spione geschickt, Kundschafter, so heißt es in der Bibel. Die sollten gucken, wie läuft's dort, können wir da locker reinspazieren. Und die kamen zurück mit schlechten Nachrichten und haben gesagt, bloß nicht, die schaffen wir nicht, die sind zu stark, das sind zu viele. Und dann hat sich das Volk Israel entschieden, nicht in das gelobte Land zu gehen, das Gott ihnen versprochen hat. Woraufhin Gott sie weitere 38 Jahre, also insgesamt 40 Jahre, hat in der Wüste umhergehen lassen. Und am Ende dieser Zeit, am Ende der 40-jährigen Zeit, sind sie nun so weit und Gott sagt, okay, jetzt geht's ins gelobte Land. Nach 40 Jahren, mit, also schlimmer als die Deutsche Bahn, die Verspätung. Und interessant ist, Gott führt sie nicht auf dem gleichen Weg, sondern sie müssen jetzt außenrum von Osten über die östliche Seite wieder nach Israel rein, um dieses Land zu erobern. Und Fakt ist, sie können da nicht durch, denn da ist das Tote Meer, das Galiläische Meer oder Galiläische See und der Jordan. Schon wieder steht ein Wasser im Weg. Schon wieder müssen sie ein Wasser durchqueren. Und jetzt schauen wir uns, was das bedeutet. Es ist also eine neue Situation. Es ist ein neues Volk entstanden. Und nun stehen sie vor diesem Wasser. Sie haben einen neuen Führer. Mose lebt nicht mehr. Josua ist jetzt der Leiter. Und hören wir mal, was hier steht. Josua Kapitel 3, Verse 1 und 14 bis 16 auszugsweise. Früh am nächsten Morgen brach Josua von Schittim auf und zog mit dem ganzen Volk Israel bis an den Jordan. Sie überquerten den Fluss aber noch nicht, sondern übernachteten dort. Übrigens wie auch damals vor dem Roten Meer. Und dann am Morgen heißt es, nun brach das Volk auf, um durch den Jordan zu ziehen. An der Spitze des Zuges trugen die Priester die Bundeslade. Als sie ihre Füße ins Wasser setzten, da staute sich der Fluss sehr weit oben bei der Stadt Adam in der Nähe von Zaretan. Dort richtete sich ein Damm auf und das Wasser, das zum Toten Meer hinabfloss, verlief sich völlig. So konnte das Volk gegenüber von Jericho trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Bibelstellen liest. Ich habe mich gefragt, warum musste das sein? Gott, du hättest sie doch da auf dem anderen Weg führen können. Warum schon wieder durch das Wasser? Warum musste schon wieder das Wasser stehen bleiben? Diesmal baute sich dort ein Damm auf. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ganz viele Bäume ins Wasser gefallen sind, aber auf jeden Fall hat Gott es so herbeigeführt, dass das Wasser sich staute, damit sie wieder trockenen Fußes durch das Wasser gehen konnten. Und ich habe mich gefragt, wieso? Die erste Erklärung, die war ja verständlich, Rotes Meer, ne, sie mussten getauft werden. Die Taufe bedeutet ja eine persönliche Entscheidung. Ich muss da durch, ob ich sehr mutig bin oder ängstlich, wie auch immer. Ich muss da durch, um mit meiner Vergangenheit abzuschließen. Die Taufe im Roten Meer, die erste, sie war sehr bezogen auf die Vergangenheit. Abschluss mit der Vergangenheit. Jetzt aber steht eine neue Taufe bevor, wieder durch das Wasser hindurchgehen. Und jetzt ist das neue Land, das neue Leben im Fokus. Und ich glaube, das hilft uns, als Bild zu verstehen, die Taufe ist nicht nur, ich beende meine Vergangenheit, sondern die Taufe bedeutet auch, ich muss jetzt neues Land erobern. Es fällt mir nicht alles zu. Es passiert nicht automatisch. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin getauft, jetzt wird alles gut. Leider nicht. Die Getauften unter uns, die verstehen, das Leben ist kein Ponyhof. Ist nicht immer schön. Manchmal schon. Meine Frau ist klasse. Ich manchmal auch. Meistens haben wir eine gute Zeit. Manchmal nicht. Auch wir haben so unsere Reibungen. Also ich wisst, was ich meine. Und ich glaube einfach, dass es so wichtig ist, wenn wir uns haben taufen lassen und gerade für Nikolas, für Safi, dass sie, wenn sie heute getauft werden, dass sie verstehen, okay, das Alte ist vorbei, aber das Neue muss ich erkämpfen, muss ich erobern, ich muss dranbleiben, muss immer wieder sagen, okay, was ist mein nächster Schritt, wo gehe ich hin, wo will ich an mir arbeiten, welche Dinge müssen sich ändern? Das ist das eine. Und das andere, was mir sehr, sehr, sehr gut hier gefällt, ist, ich dachte, okay, ja, aber musste nicht unbedingt sein, dieses Bild. Und doch in einem Moment der Vorbereitung auf diese Predigt spüre ich, als würde Gott mich noch auf etwas aufmerksam machen. Und er sagt, schau mal, alle, die 20 Jahre und älter waren damals, bei der Entscheidung, dass sie nicht in das gelobte Land eingehen, alle, die 20 Jahre und älter waren, sie mussten sterben. Gott hat gesagt, weil ihr nicht wolltet, werdet ihr so lange in der Wüste umhergehen, bis sie alle gestorben sind. Das heißt, alle, die unter 20 Jahren waren, die waren damals im nicht wehrfähigen Alter, die durften nicht in den Krieg ziehen. Sie haben diese Entscheidung nicht getroffen. Die anderen, die reif genug waren, die alt genug waren, die haben die Entscheidung getroffen. Und jetzt sind sie ausgestorben und wir haben eine neue Generation von Menschen, die jetzt in das gelobte Land eingehen wollen und die jetzt ihre eigene Entscheidung treffen müssen. Versteht ihr? Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, das passt sehr gut zu unserem Verständnis von Taufe. Für die Taufe kann sich nicht meine Mutter entscheiden, für meine Taufe. Gott möchte von mir meine persönliche Entscheidung. Es ist mein Leben, das ich ändere, dass ich die Vergangenheit ändere, ein neues Leben beginne. Und hier die damaligen Kinder, die mitgegangen sind, die quasi mitgetauft wurden im Roten Meer, die mussten eine eigene Entscheidung treffen. Die mussten sagen, ich bin derjenige, der entscheidet. Ich will getauft werden. Und das passt auch sehr gut zu unserem Verständnis, dass wir keine Babys taufen, keine Kleinkinder taufen, sondern die Taufe ist für uns eine Bestätigung für Menschen, die sagen, ich kehre um, ich beginne ein neues Leben. Als Paulus sich mit dem Thema so beschäftigt hat, hat er in seinem Brief an die Christen in Rom Folgendes geschrieben. Kapitel 6, Verse 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden. Da geht es um die Vergangenheit, der Blick nach hinten. Ich werde begraben, mein altes Leben hört auf. Damit, so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Hier geht es um den Blick nach vorne, neues Leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch mit seiner Auferstehung vereinigt sein. Und wir haben ja vor einigen Wochen hier Ostern gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Mit seinem Tod hat er unsere Vergangenheit in Ordnung gebracht, für unsere Schuld bezahlt, unsere Last, unsere Krankheit, unsere Unfähigkeit auf sich genommen. Aber weil Jesus nicht tot geblieben ist und lebt und auferstanden ist, dürfen auch wir leben und dieses Leben einnehmen, erobern, feiern, genießen, kämpfen. Die Taufe ist versöhnte Vergangenheit und lebenswerte Gegenwart. Wenn du schon getauft bist, und ich glaube, das sind die meisten hier, wenn du schon getauft bist, herzlichen Glückwunsch. Das war eine gute Entscheidung. Du hast dein altes Leben hinter dir gelassen und du hast das neue Leben angefangen. Ich wünsche dir jetzt, wenn wir beten werden, eine Zeit mit Gott, in der du dich fragst, habe ich dieses neue Land, dieses neue Leben, das Gott mir gegeben hat, habe ich es erobert? Bin ich dabei, es zu erobern? Nehme ich dieses Land für mich ein, das, was Gott für mich gegeben hat? Arbeite ich an mir, an meinem Charakter, an meiner Begabung? Entfalte ich das? Entwickle ich mich in dieses neue Leben hinein? In der Bibel heißt es immer wieder, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das bedeutet von der Herrlichkeit, die Jesus hat, die er ausstrahlt, von seinem Leben, von seinen Taten, von seiner Denkweise, von seinem Reden. Das darf auf uns abfärben. Nach und nach dürfen wir ihm immer ähnlicher werden. Und ja, da gibt es diese schwachen Momente im Leben, da versage ich. Da merke ich, boah, hier hätte ich entspannter sein müssen, freundlicher sein müssen, zurückhaltender sein müssen. Das sind Momente, die mir immer wieder sagen, okay, ich bin dabei, Land zu erobern. Ich bin dabei, mich zu entfalten, zu entwickeln. Ich bin dabei, mich zu ändern. Und ich will dir heute Mut machen, egal wo du stehst. Vielleicht bist du kurz vorm Aufgeben oder hast sogar schon aufgegeben und denkst, das wird eh nichts mehr mit mir. Oder mit den anderen. Die anderen sind es immer. Ich will dich heute dazu ermutigen, neues Land einzunehmen. Dein Leben in Jesus zu nehmen, zu erobern, zu kämpfen, nicht aufzugeben. Bis wir irgendwann in dem eigentlichen Land ankommen, wo wir hingehen. Im Himmelreich, bei Jesus, in seinem Reich. Und bis dahin, ich will so viel wie möglich davon hier auf der Erde sehen. Wird nicht ganz so sein. Das Reich Gottes ist nicht nur auf der Erde, aber es beginnt schon hier. Wir dürfen schon ein Stück weit schmecken. Und ich will mehr. Ich will mehr schmecken. Ich will mehr in unserem Miteinander das erleben. Ich lade dich ein, mitzumachen. Wenn du noch nicht getauft bist, wenn du deine Entscheidung für Jesus, deine persönliche Entscheidung noch nicht festgemacht in einer Taufe, will ich dich nur an einen Bibelvers erinnern. In Markus 16, 16 kann man sich leicht merken. Hier heißt es, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wenn du schon glaubst, sehr gut. Was ist dein nächster Schritt? Wir feiern heute eine Taufe und wir können in 2 Monaten noch eine feiern. Oder in 3 oder in 4. Melde dich, gib uns ein Zeichen, sag, es ist für mich dran. Und wir würden so gerne dich auf diesem Weg begleiten. Und wenn du sagst, okay, also wenn ich ja schon glauben würde und diesen Jesus kennen würde, vielleicht wäre mir die Entscheidung leicht, aber ich habe diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, was das mit Jesus so auf sich hat. Und ich bin mir noch unsicher, möchte dich einladen, dich in dieser Unsicherheit für Jesus zu öffnen. Ich erzähle noch eine kurze Geschichte und dann beten wir. Im Jahr 2009 haben wir mit ein paar Freunden eine Gemeinde gegründet. Sie ist langsam gewachsen. Irgendwann waren wir so 50, 60 Leute nach 2 oder nach 3 Jahren. Und da war eine Frau von Anfang an dabei. Ihr Mann war nicht gläubig. Er hat sein Leben Jesus nicht gegeben. Aber er war immer da. Hat immer geholfen. Wenn wir renoviert haben, war er da. Wenn wir Kirchenfest hatten, war er da. Wenn wir geputzt haben, war er immer da. Und wir alle haben gesagt, das gibt's doch nicht. Wieso entscheidet er sich nicht für Jesus? Und an einem Sonntag, ich hab's noch so vor Augen, haben wir wieder eingeladen, nach vorne zu kommen. Wer irgendwie Gebet braucht, wer sich von der Predigt angesprochen fühlt. Und wir sehen, wie diese Frau nach vorne kommt, hier steht, und es dauert nicht lange, da kommt auch ihr Mann nach vorne und fängt an zu weinen. Und ich weiß, wie unser Pastor so auf ihn zugeht und denkt, ja, endlich, sagt er, willst du dich bekehren? Und er sagt, nein. Das, unser Pastor so verwundert, ja, aber wieso bist du nach vorne gekommen und weinst? Sagt er, ich weiß es nicht. Aber Jesus hat sein Herz angerührt. Weißt du, das ist das, was zählt. Du musst nicht alles verstehen, aber du musst dich auf den Weg machen. Und vielleicht bist du hier und denkst, ich hab keinen Plan, ich weiß nicht, ob es mit Jesus geht oder nicht. Oder vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs, aber du hast den Anschluss zu ihm verloren. Ich will dich einladen, ihm einfach ein Zeichen zu geben, zu sagen, Jesus, ich verstehe nicht viel oder nicht mehr viel oder ich blicke nicht durch, aber ich brauche dich, Jesus. Ich will es mit dir probieren. Ich will dir mein Leben geben. Komm in mein Leben, verändere mein Leben. Während wir jetzt beten, darf ich euch bitten, die Augen zu schließen, sodass wir so ein bisschen Privatsphäre haben. Oder wenn es für dich unangenehm ist, guck einfach auf den Boden. Wenn du hier bist und du sagst, es hat mich angesprochen, ich will heute meinem Leben eine neue Wendung geben. Ich will heute zu Jesus Ja sagen, dass er mein Leben in die Hand nehmen darf, dass er mein Leben verändern soll, dass er eingreifen soll. Ich würde so gerne für dich beten von hier vorne. Wenn du da bist und du sagst, ja, ich bin es, ich brauche dieses Gebet, ich brauche diese Neuausrichtung auf Jesus. Er soll in mein Leben kommen und mir helfen, das zu erobern, was er für mich hat, dann gib mir ein Handzeichen, dann sehe ich, dass du da bist und ich würde gerne für dich beten. Bist du heute da? Sagst ja, ich bin es. Dankeschön. Noch jemand da, der sagt, ja, ich fühle mich angesprochen. Ich will dieses Gebet. Noch jemand hier? Weißt du, es geht nicht darum, dass ich jetzt die Hände zähle oder so. Es geht darum, dass du dir selbst und Jesus ein deutliches Zeichen gibst. Und Jesus reagiert darauf. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich bin das. Ja. Danke, dass du dir das trotzdem überlegst. Und wenn du noch ein Gespräch willst, komm gerne am Ende des Gottesdienstes dazu. Und jetzt würde ich gerne mit dieser eine Person zusammen beten. Ich bete vor und wir als ganze Gemeinde unterstützen, beten mit, okay? Jesus Christus, danke, dass du mich gesehen hast. Ich verstehe, dass ich dich brauche. Ich will nicht mehr so weitermachen. Ich brauche dich. Vergib mir. Hilf mir. Hilf mir aufzustehen und das Leben zu erobern, das du mir gegeben hast. Ich will so sein, wie du warst. Ich will das Alte hinter mir lassen und Neues beginnen. Nicht aus meiner Kraft, sondern mit deiner Hilfe. Ich vertraue dir. Hilf mir. Ich gehöre dir. Und du bist mein Gott. Danke, Jesus. Amen. Amen.